Mittwoch minus 3 bis plus 10 Grad. Es ist 22.03 Uhr.
NDR Kultur. Am Abend vorgelesen.
Werner Fink liest aus dem Tristram Shandy von Laurence Sterne. Heute den 11. Abschnitt. Tristram, der Held des Buches, hat endlich das Licht der Welt erblickt, nach reichlich 430 Buchseiten. Aber der unerfahrene Arzt drückt ihm mit der Geburtszange die Nase ein. Versehentlich wird Tristram auch auf einen falschen Namen getauft. Wie wird sein Vater dies aufnehmen? Hören Sie wieder Werner Fink.
Viertes Buch, 17. Kapitel. Als das Unglück mit meiner Nase so schwer auf meines Vaters Haupt fiel, wie sich der Leser erinnert, ging er flugs treppauf und warf sich über sein Bett. Wird er willig sein, eine Wiederholung eben solcher steigender und fallender Bewegungen wegen des Unglücks mit meinem Namen zu tun? Mitnichten. Das verschiedene Gewicht, teurer Herr, die verschiedene Verpackung zweier Widerwärtigkeiten von einerlei Gewicht macht schon eine himmelweite Verschiedenheit. Mein Vater konnte sich ums Leben mit dieser Betrübnis nicht niederlegen, konnte sie auch nicht wie die andere die Treppen hinauftragen. Er ging ganz gesetzt damit aus, nach dem Fischteiche. Hätte mein Vater den Kopf in die Hand gelegt und eine Stunde darüber nachgedacht, welchen Weg er nehmen müsste, die Vernunft mit aller ihrer Stärke hätte ihm nicht so Gutes anweisen können. Herr, es steckt etwas in den Fischteichen. Im ersten Tumulte der auffallenden Leidenschaft steckt etwas unbegreiflich Besänftigendes in einem gesetzten Spaziergange dahin, dass ich mich oft gewundert habe, wie weder Plato noch Mohammed oder sonst einer der berühmten Gesetzgeber jemals das Geringste darüber festgesetzt hat. 18. Kapitel. Euer Gnaden, sagte Trim und machte die Tür zu, ehe er zu reden begann, haben gehört, glaub ich, von dem Unglücke, das vorgefallen ist. Oh ja, Trim, sagte mein Onkel Toby, und es geht mir sehr nahe. Mir geht's auch recht nahe. Ich hoffe aber, euer Gnaden kennen mich und wollen also nur nicht glauben, dass ich im Geringsten schuld daran bin. Er, Trim, rief mein Onkel Toby und sah ihm gütig ins Gesicht, Susannens und des Kaplans Unverstand ist's. Aber, euer Gnaden, was konnten die miteinander im Garten zu schaffen haben? Auf der Galerie, meint er, Trim, erwiderte mein Onkel Toby. Trim merkte, dass er auf einer falschen Fährte sei und brach mit einem tiefen Bückling kurz ab. Zwei Unglücke, sagte der Korporal bei sich selbst, sind mindestens zweimal so viel, als es braucht, auf einmal davon zu sprechen. Das Unheil, das die Kuh in unserer Fortifikation angerichtet hat, werde ich dem gnädigen Herrn später erzählen. Trims listige Kasuisterei kam allem Argwohn meines Onkels Toby zuvor, der also mit dem, was er Trim zu sagen hatte, fortfuhr wie folgt. Ich für mein Teil, Trim, obgleich ich wenig oder gar keinen Unterschied dabei sehe, ob mein Neffe Tristram oder Trismegistus heißt, doch aber, da die Sache meinem Bruder so sehr auf dem Herzen liegt, Trim, so wollte ich noch gerne 100 Louisdor aus meiner Tasche darum geben, dass es nicht geschehen wäre. 100 Louisdor, euer Gnaden, erwiderte Trim, ich wollte nicht einen Heller geben, um's wieder gut zu machen. Ich gebe auch nichts drum, Trim, wenn's nur auf mich ankäme, sagte mein Onkel Toby. Aber mein Bruder, der sich darüber nichts sagen lässt, behauptet, dass an den Taufnamen viel mehr gelegen ist, als Ungelehrte meinen. Er sagt, so lang als die Welt steht, hätte noch kein Mann, der Tristram geheißen, eine große oder heldenmäßige Tat ausgerichtet. Es ist nicht daran, mit euer Gnaden Wohlnehmen. Ich focht ebenso gut, versetzte der Korporal, als ich im Regiment Trim hieß, als da sie mich Jakob Butler hießen. Was mich anbelangt, ob ich mich gleich vor Eigenlob schämen würde, Trim, aber hätte ich auch Alexander geheißen, ich hätte doch bei Namur nicht mehr tun können als meine Pflicht. Gott ehre mir, euer Gnaden, schrieb Trim und avancierte bei den Worten drei Schritte. Denkt ein Mann wohl an seinen Taufnamen, wenn er ins Treffen geht? Oder wenn er in den Laufgräben steht, schrie mein Onkel Tobi. Oder wenn er auf eine Bresche losmarschiert, sagte Trim und drang zwischen zwei Stühle. Oder die Linien forciert, schrie mein Onkel Tobi, wobei er aufstand und seine Krücke fällte wie ein Sponton. Oder dem feindlichen Peloton gegenübersteht, rief Trim, indem er seinen Stock in Anschlag brachte. Oder wenn er ein Glacis hinaufmarschiert, rief mein Onkel Tobi, wobei er erhitzt aussah und seinen Fuß auf einen Schemel setzte. 19. Kapitel. Mein Vater war von seinem Spaziergang nach dem Fischteiche zurückgekommen und öffnete die Türe des Zimmers, gerade in der größten Hitze des Angriffs, als eben mein Onkel Tobi das Glacis hinan marschierte und Trim wieder laden wollte. Oh, lieber Onkel Tobi, hätte nicht eine wichtigere Sache alle Beredsamkeit meines Vaters erheischt, wie jämmerlich würdest du mit deinem Steckenpferd jetzt weggekommen sein. Mein Vater hing aber seinen Hut mit eben der Miene wieder auf, als er ihn vom Nagel genommen hatte und als er einen flüchtigen Blick auf die Unordnung im Zimmer getan hatte, nahm er einen von den Stühlen, woraus der Korporal eine Bresche gemacht hatte, ließ sich darauf nieder und brach in ein Klagelied aus wie folgt. Klagelied des Vaters. Es ist hinfort umsonst, gegen diese bitterste von allen menschlichen Überzeugungen anzukämpfen, wie ich bisher getan. Ich sehe klar, dass der Himmel für gut gefunden hat, mit seiner schwersten Artillerie gegen mich auszurücken und dass die Wohlfahrt meines Kindes der Punkt ist, auf welchen sie mit aller ihrer Macht spielen soll. Unglücklicher Tristram, Kind des Zorns, Kind welker Lenden der Unterbrechung, des Missverständnisses, des Missvergnügens, was für ein einziges Unheil oder Unglück in dem Buche embryonischer Übel, das dein Bau verwirren konnte, das nicht auf dich gefallen wäre, noch ehe du in die Welt gekommen, gezeugt in den abnehmenden Tagen deines Vaters, da schon das Siegel seiner Geister anfing, stumpf zu prägen, da Lebenswärme und Lebenssäfte, welche die deinigen hätten stählen sollen, schon im Verfliegen waren und nichts übrig blieb, wodurch dein Keim zu stärken als Negationen. Das ist nicht sonderlich erklecklich, Bruder Tobi, und verlangte alle die kleine Hilfe, die Fürsichtigkeit auf beiden Seiten bewirken könnten. Aber wie ist uns der Pass verhauen, du? Weiß, wie es zugegangen ist, Bruder Tobi. Es ist zu melancholisch, hier zu wiederholen, wie die wenigen Lebensgeister, die ich noch in der Welt besaß und mit welchen Gedächtnis, Fantasie, Genie und Fähigkeiten hätten gefördert werden sollen, so auf einmal auseinandergestöbert, verblüfft, verjagt, verschlagen und zu allen Henkern gehetzt wurden. Vielleicht hätten Heiterkeit und Ruhe des Gemüts bei deiner Schwägerin, mein Bruder Tobi, und eine gehörige Aufmerksamkeit auf ihre natürlichen Dinge während der Zeit der neunmonatigen Wartung alles wieder in Ordnung bringen mögen können. Aber auch das war meinem Kinde versagt. Was für ein unruhiges Fassbinderleben führte sie mit ihrer abgeschmackten Gelüsterei nach ihrem Wochenbett in London. Ich meinte, meine Schwägerin habe sich mit der größten Gelassenheit darein gefunden, erwiderte mein Onkel Tobi. Ich habe nicht ein einziges aufgebrachtes Wort gehört. Sie kochte innerlich, rief mein Vater, und wie ist sie Sturm gelaufen über die Hebamme? Nun, da machte sie ja ihrem Herzen Luft, sagte mein Onkel Tobi. Luft, sagte mein Vater und sah dabei in die Höhe. Aber was war das alles, mein lieber Tobi, gegen den Schaden, der uns dadurch zugefügt ist, dass das Kind mit dem Kopfe zuerst auf die Welt gekommen ist, da alles, was ich bei meiner allgemeinen Verwüstung seiner Bildung wünschte, war, dieses kleine Verstandskästchen unversehrt zu erhalten. Was für einen Purzelbaum hat bei aller meiner Fürsicht mein System mit dem Kinde schon im Mutterleibe machen müssen. Sein Kopf musste der Hand der Gewalttätigkeit herhalten und einem Drucke von 470 schweren Pfunden so ganz senkrecht auf seinen Scheitel, dass es noch 90% unsicher ist, ob das feine Netzwerk des Verstandgewebes nicht in 1000 Fetzen zerrissen ist. Noch wäre ihm zu helfen gewesen, Mann. Gib ihm nur eine Nase und das Glückspförtchen steht offen. Ach, wäre mir ein Fötus beschert gewesen, 5 1/2 Zoll lang. Ich hätte dem Schicksal Trotz geboten, aber Nun heißt er dazu Tristram. 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 Wir wollen zum Herrn Yorick schicken, sagte mein Onkel Toby. Ach, schick doch zu wem du willst, erwiderte mein Vater. 20. bis 22. Kapitel. Als Franziskus der Erste von Frankreich sich eines Winterabends mit seinem ersten Minister über allerlei Dinge zum Wohl des Staates besprach, es wäre nicht übel getan, sagte der König, wenn das gute Vernehmen zwischen uns und den Schweizern ein wenig besser befestigt würde, des Geldgebens an diese Leute. Sire, ist kein Ende, sie würden den Schatz von Frankreich verschlucken. Ach, was, antwortete der König, es gibt mehr Mittel, Monsieur le Premier, Staaten zu bestechen, als Geld geben. Ich will den Schweizern die Ehre geben und sie bei meinem nächsten Kinde zu gevattern bitten. Wenn Euer Majestät das tun, sagte der Minister, werden sie alle Grammatiker von ganz Europa über den Hals bekommen. Die Schweiz als Republik ist weiblichen Geschlechts und kann also nach keinem Sprachgebrauch Gevatter sein. Also dann mag sie Gevatterin sein, sagte Franziskus hastig, und schicken Sie morgen früh mit meiner Meinung einen Kurier dahin. Es wundert mich, sagte Franziskus der Erste, 14 Tage nachher, zu seinem Minister, als er ins Kabinett trat, dass wir noch keine Antwort von der Schweiz haben. Sire, ich warte Ihnen eben auf, sagte Monsieur le Premier, um meine Depeschen vorzulegen. Sie nehmen es gut auf, sagte der König. Sie tun es, Sire, antwortete der Minister, und schätzen die Ehre unendlich, die Euer Majestät Ihnen erzeigt haben. Die Republik aber als Gevatterin behält sich hierbei ihr Recht vor, das Kind zu nennen. Na, nicht mehr als billig, sagte der König. Sie wird ihn Heinrich oder Ludwig nennen oder sonst einen Namen geben, von dem sie weiß, dass er uns genehm ist. Euer Majestät irren sich, erwiderte der Minister. Eben empfange ich eine Depesche, die auch den Entschluss der Republik über diesen Punkt enthält. Und was für einen Namen hat die Republik beschlossen? Dem Dauphin zu geben, Sadrach, Mesach und Abednego, versetzte der Minister. Beim Gürtel des heiligen Petrus, ich will mit der Schweiz nichts zu schaffen haben, rief Franziskus der Erste, rückte dabei seine Beinkleider in die Höhe und ging hastig auf und nieder. Euer Majestät, erwiderte der Minister gelassen, können nicht wohl zurückziehen. Wir wollen sie in Geld bezahlen, sagte der König. Sire, es sind keine 60.000 Kronen im Schatze vorrätig. Ich will das beste Kleinod meiner Krone verpfänden, sagte Franziskus der Erste. Dero Ehre ist bei dieser Sache bereits verpfändet, antwortete Monsieur le Premier. Nun, Monsieur le Premier, sagte der König, dann wollen wir Krieg mit Ihnen haben. Obzwar ich, gütiger Leser, mich ernstlich bemüht habe, dass dieses kleine Bändchen dir statt vieler dicker Bücher dienen möchte, so habe ich mich doch gegen dich mit tändelnder Kurzweil aufgeführt, sodass ich mich schäme, dich nun um nachsichtliche Güte zu bitten, mit dem Ersuchen, du wolltest mir glauben, dass ich bei der Historie von meinem Vater und seinem Taufnamen keinen Gedanken daran gehabt habe, Franziskus den Ersten zu verhöhnen, noch bei der Geschichte mit der Nase Franziskus den Neunten, noch bei dem Charakter meines Onkels Toby, den militärischen Geist meines Vaterlandes zu charakterisieren. Wenn's gegen etwas geschrieben ist, so ist's geschrieben, um durch Erschütterungen der Bauchmuskeln die Galle oder andere bittere Säfte aus der Gekreuzdrüse meiner Mitbürger herunterzutreiben bis in ihre 12 Fingerdärme. 23. Kapitel. Sagen Sie, kann dem Dinge noch Wandel geschafft werden? Yorick, sagte mein Vater zu dem geistlichen Rat, der nun in die Stube getreten war, denn nach meiner Meinung geht's nicht. Ich verstehe mich wenig aufs geistliche Recht, erwiderte Yorick. Weil ich aber unter allen Übeln die Ungewissheit für das Quälendste halte, so werden wir doch wenigstens das Ärgste zu wissen bekommen. Ach, ich hasse die großen Mahlzeiten, sagte mein Vater. Auf die größte Mahlzeit kommt's hier nicht an, antwortete Yorick. Wir wollen ja nur, Herr Shandy, auf den Grund des Zweifels kommen, ob sich der Name umtauschen lässt. Aber da sich die Bärte so mancher konsistorialen Advokaten und Schultheologen an einem Tische versammeln werden, wer wollte wohl in ihrer Verlegenheit eine so schöne Gelegenheit versäumen. Alles, was nötig sein möchte, fuhr Yorick fort, besteht darin, dass wir Didius benachrichtigen und dass er nach Tisch das Gespräch über die Materie einlenke. So soll, sagte mein Vater und schlug beide Hände zusammen, mein Bruder Tobi mit uns gehen. Lass er meine alte Knotenperücke, sagte mein Onkel Tobi, und meine gestickte Montierung die ganze Nacht am Feuer hangen, Trim. 25. Kapitel. Sie haben ganz recht, Herr, hier fehlt das ganze 24. Kapitel und daraus entsteht in dem Buch eine Lücke von 10 Seiten und doch ist das Buch dadurch besser und vollkommener, als wenn es da wäre. Das Kapitel, welches ich ausgerissen habe, war die Beschreibung des Rittes meines Vaters, meines Onkels Tobi, Trims und Obadjas nach der Visitation zu... Aber diese Schilderung, da ich sie wieder ansehe, hebt sich über den Stil und die Manier alles Übrigen so weit weg, dass sie nicht darin bleiben konnte, ohne jeden anderen Auftritt zu verdunkeln und zugleich das nötige Ebenmaß, im Guten oder Schlechten, zwischen Kapitel und Kapitel aufzuheben, woraus die richtige und harmonische Proportion eines ganzen Werkes entsteht. Ich selbst habe freilich das Handwerk noch nicht lange genug getrieben, um laut mitzusprechen, aber so viel meine ich, ein Buch schreiben ist in der Welt nichts weiter als ein Gesang vor sich weg in den Bart singen. Wenn Sie nur im Einklang mit sich selbst bleiben, Madame, dann mögen Sie hoch oder tief anfangen. Das ist, wenn Euer Hochwürden nicht ungütig vermerken wollen, die Ursache, warum einige der flachsten und schlechtesten Werke, mein Onkel Tobi horchte bei dem Worte Werke schon hoch auf, ob nicht mehr von Fortifikationen vorkommen würde, als ihm Yorick eines Abends dieses sagte, so guten Abgang finden. Ein Abgang macht den anderen natürlich. Ein Zwerg, der eine Messstange holt, um seine eigene Größe daran zu messen, der ist, auf mein Wort, in mehr als einer Hinsicht ein Zwerg. Damit sei genug vom Ausreißen der Kapitel gesagt. 26. und 27. Kapitel. Sakra! Und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Sakra! Rief Butatorius halb leise, aber doch so laut, dass es überall gehört wurde. Und das Seltsame dabei war, dass es mit einer Miene im Gesicht und mit einem Ton in der Stimme ausgesprochen ward, die etwas zwischen einem Manne in Erstaunen und einem in körperlichen Schmerzen anzeigten. Es war keine Seele an dem Tische, an welchem die Doktoren sich versammelt hatten, die sich nicht in ihren Gedanken mit dem zweisilbigen Wort, das dem Butatorius entfahren und daraus nicht folgerte, dass Butatorius in seinen Gedanken mit dem Zwiste beschäftigt sei, der zwischen Didius und Yorick entstanden. Und freilich, da er erst den einen und dann den anderen mit der Miene eines Mannes ansah, der darauf achtet, was in der Gesellschaft vorgeht, wer hätte da nicht das Gleiche gedacht? In der Tat aber wusste Butatorius kein Wort von allem, was vorging, sondern seine Gedanken waren gänzlich auf das gerichtet, was in eben dem Augenblick in seinen Pluderhosen, und zwar an einer Stelle in denselben, vorging, die er vor bösen Zufällen zu bewachen, die höchste Ursache hatte. Deswegen, ob er gleich das aufmerksamste Gesicht von der Welt machte und allmählich jeden Nerv und jeden Muskel in seinem Gesicht so scharf aufgezogen hatte, als das Instrument es nur aushalten wollte, um, wie man dafür hielt, dem Yorick, der ihm gegenüber saß, eine Antwort zu versetzen, so war doch, wie ich sage, kein Yorick in Butatoriusens Gehirn anzutreffen, sondern die wahre Ursache seiner Ausrufung lag wenigstens etliche Fuß tiefer. Ich will mich bemühen, Ihnen dieses mit aller ersinnlichen Züchtigkeit zu erklären. Sie müssen sich also berichten lassen, dass Gastrifers, der kurz vorher, ehe man sich zu Tische setzte, ein wenig in die Küche ging, um zu sehen, wie es darin stände, und auf der Anrichtebank einen Korb mit schönen Kastanien erblickte, befohlen hatte, dass sie ein paar hundert davon braten und solche gleich beim Nachtische heiß aufsetzen sollten. Gastrifers gab seinem Befehle dadurch noch einen größeren Nachdruck, dass er sagte, Didius und besonders Putatorius wären davon starke Liebhaber. Die Kastanien wurden hereingebracht und da es dem Aufwärter noch in frischem Andenken war, dass Putatorius sie so gerne haben möchte, so setzte er sie dicht vor ihn hin auf einem Teller, in einem sauberen, damastnen Tellertuch. Lag es nun an der physischen Unmöglichkeit, dass nicht ein halb Dutzend Hände zugleich in das Tellertuch fahren konnten oder es müsste eine oder die andere Kastanie von mehr Feuer und Ründe als die übrigen in Bewegung geraten. Kurz, eine rollte über den Tisch und herunter, und da Putatorius mit auseinandergesperrten Knien darunter saß, so fiel solch senkrecht in die ganz eigene Öffnung in Putatorius Beinkleidern, für welche ich zur Schande unserer Sprache oder auch meines Gedächtnisses, sei es gesagt, kein keusches Wort finden kann. Sie müssen sich damit begnügen, wenn ich sage, es war die ganz eigene Öffnung, welche den strengen Wohlstandsgesetzen in allen guten Gesellschaften zufolge gleich dem Tempel des Janus in Friedenszeiten wenigstens völlig geschlossen sein soll. Die Verabsäumung dieser Vorsicht, welches zugleich dem Putatorius und allen Menschenkindern eine Warnung sein mag, hatten dem Zufall eine Pforte eröffnet. Zufall, sag ich. Die natürliche Wärme, welche die Kastanie verbreitete, war die ersten 20 bis 25 Sekunden nicht unangenehm und tat weiter nichts, als des Putatorius Aufmerksamkeit allmählich nach der Stelle zu ziehen. Wie aber die Hitze gradweis zunahm und in einigen Sekunden mehr über den Punkt der angenehmen Empfindung hinausging und darauf mit aller Eile in das Gebiet der Schmerzen drang, da tummelte sich des Putatorius Seele mit allen ihren Ideen Hals über Kopf hinunter nach dem Orte, dem die Gefahr drohte. Putatorius war nicht imstande, das Geheimnis dessen zu lösen, was unten vorging. Er konnte auf keine Art von Vermutung fallen, was zum Henker es wohl sein möchte. Indessen, da er nicht wusste, wie die wahre Ursache ausfallen möchte, hielt er es in den Umständen, worin er war, fürs Klügste, es womöglich wie ein Stoiker zu ertragen, welches er auch mit Hilfe einiger Zuckungen im Gesicht und einigem Maulspitzen glücklich durchgesetzt hätte, wenn nur seine Einbildung aus dem Spiel geblieben wäre. Aber bei Dingen von dieser Art ist die Brunst der Einbildung unbezähmbar. Es hob sich plötzlich ein Gedanke in seinem Gemüte, dass es ebenso gut ein Biss als Brand sein konnte. Und wenn dem so auch wohl ein Molch oder Otter oder ein anderes hässliches Ungeziefer heraufgekrochen sein könnte, welches seine Zähne, der grässliche Gedanke daran und ein frischer Stich von Schmerzen, den ihm den Augenblick die Kastanie verursachte, überfielen Putatorius mit einem plötzlichen Schrecken, und in der ersten Überrumpelung und Bestürzung brachte es ihn, wie es wohl den besten Generälen auf der Welt ergangen ist, gänzlich aus seiner Fassung. Die Wirkung davon war, dass er unbeherrscht aufsprang und im Aufspringen die Silben ausstieß, worüber schon gesprochen ist, mit dem Abbrechzeichen dahinter vorgestellt, wie hier, welches, obgleich nicht so völlig geistlich anständig, doch immer noch so wenig war, als nur ein Mensch bei der Gelegenheit sagen können, und welches auch nebenan gemerkt geistlich wohl anständig oder nicht, wie Putatorius ebenso wenig als die Veranlassung desselben in seiner Gewalt hatte. Ob dies nun gleich beim Erzählen eine Zeit weggenommen hat, ich habe mich sehr beeilt in der Erzählung, so nahm doch der ganze Vorgang selbst wenig mehr Zeit weg, als Putatorius brauchte, die Kastanie hervorzulangen und solche mit Heftigkeit auf den Fußboden zu werfen und jaurig von seinem Stuhle aufzustehen und die Kastanie aufzuheben. Es ist der Mühe wert zu bemerken, was für mächtigen Einfluss geringfügige Umstände auf das Gemüt haben, von was für einem unglaublichen Gewicht sie bei der Bildung und Richtung unserer Meinung sowohl von Menschen als Sachen sind, dass Kleinigkeiten so leicht als die Luft einen Glauben in die Seele wehen und ihn darin so unbeweglich fortpflanzen können, dass könnte man auch von euklidischen Demonstrationen eine Breschenbatterie davor errichten, solche doch nicht vermögend sein würde, ihn herauszukanonieren. Jorik, sagte ich, nahm die Kastanie auf, die Putatorius im Zorn niedergeworfen hatte. Die Tat war unerheblich. Ich schäme mich, Red und Antwort zu geben. Er tat es aus keiner anderen Ursache, als weil er dachte, die Kastanie sei trotz der Begebenheit noch ebenso gut als vorhin und eine gute Kastanie sei immerhin des Aufnehmens wert. Dieser Umstand, aber so geringfügig er war, wirkte in Putatorius' Kopfe ganz anders. Er betrachtete Joriks Handlung, da er vom Stuhle aufstand und die Kastanie aufnahm, als ein deutliches Geständnis seinerseits, dass die Kastanie eigentlich ihm gehöre und folglich, dass es der Eigner der Kastanie und sonst niemand gewesen sein müsste, der ihm damit einen solchen Possen gerissen hätte, was ihn in dieser Meinung sehr bestärkte, war dies. Die Tafel war länglich und sehr schmal und Jorik, der dem Putatorius gerade gegenüber saß, hatte die schönste Gelegenheit, die Kastanie hineinzuschnellen und folglich musste er es getan haben. Ein mehr als bloß argwöhnischer Blick, den Putatorius so gerade auf Jorik warf, als ihm der Gedanke aufstieg, sagte diese Meinung zu klar und da man natürlicherweise voraussetzte, dass Putatorius mehr von der Sache wüsste als sonst jemand, so ward seine Meinung flugs die allgemeine und aus einer von allen bisher angeführten sehr verschiedenen Ursache hielt man es in sehr kurzer Zeit für völlig ausgemacht. Wenn auf dem Schauplatz dieser sublanarischen Welt große und unerwartete Begebenheiten vorgehen, so tut das menschliche Gemüt, welches ein sehr wissbegieriges Wesen ist, ganz natürlicherweise einen Flug hinter die Vorhänge, um zu sehen, was wohl die Ursache und erste Triebfeder sein mag. Bei diesem Vorfalle dauerte die Suchung gar nicht lange. Es war wohl bekannt, dass Jorik niemals die Abhandlung die Putatorius de Concubinis Retinendis geschrieben hatte loben wollen als eine Schrift, wovon er fürchtete, dass sie Unheil in der Welt stiftete, und es ward leicht ausfindig gemacht, dass in Joriks Posse eine mystische Bedeutung stecke und dass er durch das Hineinschnellen der heißen Kastanie in Putatorius, also seinem Buche, einen satirischen Hieb habe versetzen wollen, dessen Lehren, wie sie sagten, schon manchen ehrlichen Mann an eben der Stelle in Hitze gesetzt hätten. Der Einfall weckte Somnolentius aus dem Schlafe und brachte Agelastes zum Lächeln. Und wenn Sie sich genau den Blick und die Miene eines Menschen vorstellen können, der ein Rätsel erraten will, so sehen Sie Gassiferes vor sich. Und kurz, man hielt es für durchgängig für einen erzwitzigen Meisterstreich. Dies, wie die Leser vom Anfang bis zu Ende gesehen haben, war so grundlos als die Träume der Philosophie. Jorik war freilich, wie Shakespeare von seinem Urahn sagte, ein Mann, der Kurzweil trieb. Aber seine Kurzweil war mit etwas vermischt, das ihn sowohl von diesem als manchen anderen beleidigenden Possen abhielt, davon er unverdienterweise die Nackenschläge hatte. Aber all sein Leben lang hatte er das Unglück, dass man ihm 1000 Dinge zur Last legte, die er gesagt oder getan haben sollte, deren seine Natur oder meine Hochachtung blendet mich, unfähig war. Alles, was ich an ihm tadle, oder vielmehr weswegen ich ihn bald tadle, bald liebe, war seine eigene Gemütsart, die ihm niemals zuließ, sich Mühe zu geben, der Welt aus dem Traume zu helfen, so sehr es auch in seiner Gewalt stand, denn er erwartete von der Zeit und der Wahrheit, dass die es für ihn tun würden. Diese heroische Gesinnung zog ihm mancherlei Unbequemlichkeiten zu. Bei der gegenwärtigen Geschichte folgte eine rachsüchtige Feindschaft des Putatorius, der, wie Jorik eben mit seiner Kastanie fertig war, zum zweiten Male vom Stuhl aufstand, um es ihm zu verstehen zu geben, welches er dann freilich mit einem Lächeln tat und nur sagte, er wolle darauf bedacht sein, ihm die Gefälligkeit nicht zu vergessen. Allein, Sie müssen zwei Dinge sorgfältig unterscheiden und in Ihrem Herzen bewahren. Das Lächeln galt der Gesellschaft, die Drohung galt Jorik.
NDR Kultur am Abend vorgelesen. Werner Fink las die 11. Folge aus dem Roman Leben und Meinungen des Herrn Tristram Shandy von Lawrence Stern. In der deutschen Übersetzung von Johann Joachim Bode aus dem Jahr 1774. Diese Folge finden Sie ab sofort 7 Tage im Internet unter ndr.de/kultur sowie auch über unsere NDR Kultur App. Morgen nach den 22 Uhr Nachrichten hören Sie die Fortsetzung.
NDR Kultur. Play Jazz.
Blue Note. Seit 1939 The Finest in Jazz. 2024 wird das 85-Jahr-Jubiläum gefeiert. Ein Grund, mal wieder auf das berühmte Plattenlabel zu schauen und sich daran zu erinnern, wie alles begann. Unser Album der Woche heißt Passacaglia und stammt von Adam Baudich und Leszek Moszczer. Der eine ist Violinist, der andere Pianist. Passacaglia zeigt, wie diese beiden polnischen Musiker in ihrer Suche nach einem besonderen Klang zusammenfinden. Hier sind sie, passend zum aktuellen Monat, schon mal mit ihrem Stück January. Dazu herzlich willkommen, einen schönen guten Abend, sagt Sarah Seidel.